Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, liebe Leserinnen, lieber Leser, herzlich willkommen bei der mittlerweile schon sechsten Folge des Podcasts Datum Kosmos. Wir werden uns heute auseinandersetzen mit dem Österreicher Max Zirngast, dem in der Türkei der Prozess droht. Die Türkei sagt, er sei ein Terrorist, er sagt, er sei Sozialist. Wir werden uns auseinandersetzen mit rumänischen Goldminen und warum wir im Datum eine große Geschichte recherchiert und nie publiziert haben, und mit jüdischem Humor. Ehe ich Franziska Tschinderle, die Cover-Autorin, bei uns begrüßen darf, sei der Hinweis gestattet, dass, falls Sie im Hintergrund rascheln, sprechen oder Türen auf- und zugehen hören, das sind unsere Kolleginnen und Kollegen. Wir nehmen diesen Podcast live, wenn man so will. Wir strahlen ihn bloß nicht live aus. Wir nehmen ihn live auf in der Redaktion am Redaktionstisch. Mein Name ist Stefan Apfel, ich bin der Chefredakteur von Datum und Sie hören den Podcast Datum Kosmos.
Das Thema des Monats.
Ich bin um 5 Uhr aufgestanden und habe an einem Artikel gearbeitet. Um 6 Uhr, und zwar um Punkt 6 Uhr, hat es an der Tür geklopft. Ja? Und da habe ich mir schon gedacht, okay, gut, das war's jetzt. Weil um 6 Uhr, Punkt 6 Uhr, klopft halt niemand an die Tür. Also das müsste schon ein großer Zufall sein, dass ein Nachbar, der irgendwas braucht, das so punktgenau erwischt. Und das ist ja bekannt, also dass die Polizei so arbeitet. Dann ging die Tür auf und die meinten, also ist Max da? Ich meinte, ja, ich bin hier. Verantwortliche, Polizeiverantwortliche zeigte mir dann den Haftbefehl. Was vielleicht doch erwähnenswert ist, dass wir ja offiziell wegen einer bewaffneten Terrororganisation angeklagt sind, aber die Polizei da einfach ganz locker reinspaziert ist. Und man kennt das ja auch der Türkei, dass die da sehr oft mit Waffe im Anschlag die Tür öffnen. Dann wird das erste Mal das Telefon abgenommen, der Computer wird genommen. Und dann beginnen sie sozusagen, die Zimmer alle durchzuarbeiten.
Das aktuelle Cover vom Datum ziert das Foto eines jungen Mannes mit mildem Schnauzbart und blauen Augen. Es ist Max Zirngast und betitelt ist das Datum mit der Frage, ist dieser Mann ein Terrorist? Ich heiße Franziska Tschinderle, bei uns willkommen. Hallihallo.
Hallo Stefan.
Franziska, du warst für die aktuelle Ausgabe in der Türkei. Du hast recherchiert den Fall Max Zirngast. Worum geht's?
Zirngast ist ein 30-jähriger Mann aus Österreich, ein Student, ein Journalist, ein Politikwissenschaftler, der 2015 nach Ankara gezogen ist, in die türkische Hauptstadt, um dort seinen Master in Politikwissenschaften zu machen. Zirngast hat in diesen letzten Jahren immer wieder Politikanalysen geschrieben, regierungskritische Texte geschrieben. Er hat sich in einer legalen sozialistischen Organisation engagiert, in einer Bewegung. Und am 11. September wurde er von der Antiterrorpolizei überraschend in seiner Wohnung festgenommen, ist dann 3 Monate im Gefängnis gesessen und seit 24. Dezember ist er frei. Aber nicht ganz, denn ihm droht am 11. April der Prozess wegen Mitgliedschaft in einer illegalen bewaffneten Terrororganisation. Ich habe diesen Fall seit der Festnahme begleitet und mit seiner Familie gesprochen, mit Freunden, mit Anwälten, mit seinem Anwalt vor allem, mit Politikern in Österreich und der Türkei. Und es geht um 3 Fragen. Wo die emotionalste oder persönlichste ist, wer ist Max Zirngast eigentlich? Und dann geht es um juristische Details seiner Anklageschrift, die 123 Seiten hat. Und wir beschäftigen uns mit der Frage, wie der türkische Staat arbeitet, wenn er gegen Oppositionelle vorgeht, welche Beweise er konstruiert mutmaßlich. Und eine weitere Frage ist, wie Österreich mit diesem Fall umgegangen ist. Also sowohl die Zivilbevölkerung als auch die Medien als auch schlussendlich die Politik.
Du hast diese großen und diese richtigen Fragen beantwortet auf 10 Seiten im Heft und da wollen wir jetzt auch nicht zu viel verraten. Verrate vielleicht das eine. Warum ist der Fall Max Zirngast über ihn und über sein persönliches Schicksal hinaus von Relevanz?
Er ist von Relevanz, weil er, wie er selbst sagt, kein Sonderfall ist. Sprich, wenn man sich seinen Fall ansieht, lernt man viel über die Türkei, die Und da sind wir uns, glaube ich, alle einig, keine Demokratie mehr sein kann. Man lernt was über ein Land und wie es seit dem Putschversuch von 2016 gegen Kritiker vorgeht. Und man lernt was über Österreich, wo Zierngast sehr wohl ein Sonderfall ist, weil er der Erste ist, der erste Journalist, dem man in der Türkei vorwirft, ein Terrorist zu sein. Und es gibt Stimmen, oppositionelle Stimmen in Österreich, die kritisieren, dass das Außenministerium überfordert war. Was mir persönlich als Journalistin aufgefallen ist von Anfang an, war, wie ruhig, wie irritierend ruhig es war seit seiner Festnahme, also auch in den Medien, aber auch auf der Straße. Es gab kaum Solidaritätsbekundungen von Kollegen, von Journalisten in großen Medienunternehmen. Und wenn man vergleicht, wie das in Deutschland war, wo es mehrere Fälle gab, nicht nur Deniz Yücel, dann muss man sich die Frage stellen, wo in Österreich die Solidarität mit ihm geblieben ist und warum sie ausgeblieben ist.
Franziska, wir beide kennen, Kritik ist vielleicht hochgehängt, aber die Aussagen, die Einstellungen von Kolleginnen und Kollegen, die sagen, naja, der ist ja gar kein Journalist im engeren Sinn, sondern das ist ein sozialistischer Schreiberling, der in diesen Paramedien irgendwie seinen Senf abgibt. Wie sieht er das selber? Bezeichnet er sich als Journalisten, als publizistisch Tätigen?
Zierngast ist einer, der sagt, es ist kein Widerspruch, beides zu sein, Aktivist und Journalist, weil er sagt, es ist doch umso wichtiger, seinen Standpunkt den Lesern, seine Quellen offen zu legen. Er findet es ehrlicher, als wie zu sagen, was ja viele Journalisten sagen, ich bin objektiv, ich habe keine Meinung. Wir sind alle Menschen und wir haben ziemlich sicher alle politische Haltungen und Meinungen. Das ist seine Einstellung. Er sagt aber noch was und da bin ich vollends bei ihm. Am Ende spielt es überhaupt keine Rolle, ob ich jetzt Aktivist oder ob ich jetzt Journalist bin. Das Zentrale ist, dass ich nichts Strafrechtliches getan habe. Und die Frage ist auch, wenn er jetzt nur, unter Anführungszeichen, sich in einer legalen Partei, in der HDP oder sonst wo, engagiert hätte und ihm wäre das Gleiche passiert, dann wäre der Fall ja eigentlich eine genauso große Aufregung wert, oder?
Auf der Werkbank.
Franziska, dieser Prozess der Recherche in der Türkei beginnt quasi mit dem Antrag eines Visums. Ist mehr oder weniger klassisch. Dann wartet man ein, zwei Wochen und wundert sich, weil sie Ja sagen oder wundert sich, weil sie Nein sagen. Mit was für einem Gefühl bist du in die Türkei gefahren, die, du erwähnst das in deinem Text, das größte Gefängnis für Journalisten derzeit ist auf der Welt?
Ja, sicher mit keinem sehr guten. Ich kenne keine Journalisten, die dort leben oder auch dorthin reisen, die kein mulmiges Gefühl haben oder Vorkehrungen treffen. Wie du gesagt hast, alles beginnt mit einem Visumsantrag. Du kennst es mittlerweile, dann schreibe ich dir E-Mails und sage, du musst mir eine Unterschrift setzen und ein paar Sätze schreiben, dass wer ich bin und warum du mich da sozusagen hinschickst. Man wartet dann oft länger als 3 Wochen, manchmal wartet man 1,5 Monate. Die Botschaft schickt es in die Türkei. Dort gibt es ein eigenes Büro, wo ich mittlerweile auch war, wo es gibt eine Abteilung, wo es verschiedene Schreibtische gibt und dort sitzen verschiedene Leute, die sich dann um Frankreich kümmern, um die deutschsprachigen Länder kümmern, um England kümmern und die diese Anträge bearbeiten, die sich anschauen, worüber wollen die recherchieren und wer sind die. Es dauert dann so einen Monat und dann kriegt man eine ganz simple E-Mail, wo drin steht, sie dürfen oder sie dürfen nicht. Begründung gibt es keine. Vor Ort fühlt man sich dann eigentlich sicherer als davor. Sobald man angekommen ist, verfliegt dieses mulmige Gefühl etwas. Aber es bleiben ja ganz viele Fragen offen. Also ob man in der Zeit irgendwie überwacht wird, ob jetzt telefonisch oder physisch, weiß man nicht. Ich will es auch gar nicht messen an dem, was ich in einer Woche erlebt habe, weil ich es viel wichtiger finde, sich anzuschauen, wie Leute denken, die da seit Jahren leben. Und nur ein Beispiel, meine Übersetzerin hat nach jedem Interview die Notizen zerrissen. Und ich habe sie so ganz verwundert angeschaut und sie meinte, ja, das ist einfach notwendig, weil wenn es eine Hausdurchsuchung gibt, will sie nicht irgendwelche Beweise denen auch noch auf den Tisch legen. Das waren Interviews mit Oppositionspolitikern, die 70 Abgeordnete im Parlament haben, also eine legale Opposition sind. Und das waren Interviews mit Feministinnen, die gegen Frauenmorde oder gegen Gewalt an Frauen auf die Straße gehen. Also um solche Themen ging es da. man trifft über Fotografen, die sich wirklich gut überlegen, ob sie dieses Cover, das wir diesen Monat haben, fotografieren sollen, weil sie sagen, ich kann einfach in Probleme kommen, weil ich mit einem Terroristen abhänge. Mhm.
Hast du zufällig die Anzahl im Kopf von Journalistinnen und Journalisten, die in der Türkei derzeit inhaftiert sind?
Es sind 180 ungefähr. Und dieser Satz, dass die Türkei das größte Journalistengefängnis der Welt ist, sagt Reporter ohne Grenzen. Mhm. Platz 2 ist China, wo auch wahnsinnig viele Blogger inhaftiert sind. Aber die Türkei ist mittlerweile auf Platz 1.
Dann lass uns das doch zum Anlass nehmen, deine Recherche, dein dort gewesen sein, um diesen 180 Kolleginnen und Kollegen unsere Solidarität auszudrücken. Denn soweit, ohne das im Detail recherchiert zu haben, wir das wissen, sitzen die im Häfen, weil sie ihre Arbeit getan haben. Franziska, ich danke dir für dein Dortsein, ich danke dir für dein Dasein.
Danke.
Das Heft.
Das neue Datum ist seit heute draußen und hat zahlreiche Geschichten jenseits von Max Zierngast. Willkommen, Eva Konzett, unsere Chefin vom Dienst.
Hallo Stefan.
Eva, welche Geschichten haben wir? Ich schaue gerade aufs Inhaltsverzeichnis. Ich sehe da beispielsweise das Wort Gutenberg.
Unser Herausgeber Sebastian Laudon hat sich mit Karl Theodor zu Gutenberg getroffen, dem deutschen Ex-Politiker, und mit ihm über die Frage gesprochen, ob man sich denn selbst verzeihen kann, was Fügung bedeutet im Leben und was Gutenberg den Eliten heute ankreidet.
Adrian Engel hat für uns in einem Grazer Keller Christoph Strasser getroffen.
Das ist ein österreichischer Extremradfahrer, der das härteste Fahrradrennen der Welt regelmäßig gewinnt. Es ist eine Geschichte über ihn, aber es ist auch eine Geschichte über uns alle und was uns eigentlich antreibt.
Und Gabriele Scherndl war in Dubrovnik, aber nicht als Touristin, weil man das heute mit gutem Gewissen eigentlich nicht mehr machen kann?
Diese Stadt hat sich mehr oder weniger der Filmindustrie als Kulisse ausgeliefert. Das bringt viele Touristen, das bringt viel Geld, das bringt aber auch sehr große Probleme.
Und etwas ganz Neues haben wir auch noch im Heft. Und zwar beginnen wir vielleicht so mit einem Glückwunsch und mit unseren besten Wünschen an Saskia Jungnickel. Unsere langjährige Kolumnistin ist schwanger. Sie ist, glaube ich, schon im 6. Monat. Alles Gute von uns. Sie nimmt diesen freudigen Anlass zum Anlass, ihre Kolumne zu beenden. Nicola Löwenstein wird fortan auf der letzten Seite unter dem Namen Spruchreif mit Menschen, die Sie und uns interessieren, sprechen und dabei die Antworten, nicht aber die Fragen publizieren.
Stefan, und was ist mit dieser Doppelseite ganz am Anfang im Heft?
Die Talente-Doppelseite?
Genau.
Was ist mit der?
Hat niemand dafür bezahlt.
Was steht da drauf, Eva?
Wir wählen ja die beste Talente-Geschichte des vergangenen Jahres und Sie, liebe Hörerinnen und lieber Hörer, können das tun auf unserer Homepage. Gehen Sie rauf, wir haben 11 Geschichten, die wir alle für preiswürdig erachten. Wählen Sie Ihren Favoriten. Es sind alle Geschichten online kostenlos auf www.datum.at/talent.
Sie wählen die ersten 3 Texte, die Shortlist sozusagen, und eine Fachjury wird dann den einen Text ermitteln. Am 28. Februar verleihen wir ihn im Rahmen einer Datumausgabe bei uns in der Redaktion. Wollen Sie dabei sein, dann schreiben Sie uns an kosmos@datum.at oder talente@datum.at oder stefan.apfel@datum.at oder office@datum.at. Es gibt viele Wege, manche führen zu uns. Und wenn Sie die Autorinnen und Autoren der 11 Geschichten in ihren eigenen Worten hören wollen, wie sie eben jene Geschichten uns erzählen und zusammenfassen, auch dann gehen Sie auf datum.at und unter den Podcasts finden Sie eine Sonderfolge zur Talentewahl. Eva, was ist eigentlich mit dir? Du bist ja eigentlich schon in 4 Tagen, solltest du uns in 4 Tagen besuchen, was du nicht tun wirst, nur mehr als Gast da.
Ja, ich gehe mit Februar zum Falter ins Stadtleben.
Schade. Schön. Eva.
Stefan.
So ganz können wir dich nicht ziehen lassen, zumindest nicht ohne deinen größten Fehler zu hören.
Mein größter Fehler.
Ich erzähle euch gerne die Geschichte meines ersten Datumartikels, der die Besonderheit hat, dass er nie im Datum erschienen ist. Und auch sonst nirgendwo. Es war eine meiner ersten richtig großen Auslandsreportagen. Es ging um ein Goldminenprojekt in Rumänien. Ein kanadischer Investor hat mutmaßlich die Behörden bestochen, um die letzten Goldreserven mit gifthaltigen Stoffen aus dem Berg zu holen. Und es gab Proteste. Es gab ein gespaltenes Dorf. Der eine Teil wurde mehr oder weniger von diesen Kanadiern gekauft. Die anderen haben sich dagegen aufgelehnt. Es wurde schon begonnen, die Toten zu exhumieren und abzusiedeln, obwohl noch gar nicht klar war, ob denn da überhaupt dieses Projekt zustande kommen würde. Und ich bin hingefahren mit dem großen Fehler, dass ich mich nicht vorbereitet habe. Ich dachte, es reiche aus, hinzugehen und dort zu sein. Ich hatte einen Fotografen dabei, der war deutlich besser vorbereitet als ich. Er hatte seine Kamera dabei, sein ganzes Equipment. Er hatte sich überlegt, wie er das fotografieren will, hat gemeint, er macht das analog, weil nur dann wirken die Bilder besser, Bilder richtig, hat die Bilder nachträglich digitalisiert und wir hatten dann eine wunderschöne Bildstrecke, aber wir hatten schlussendlich keinen kohärenten Text. Mein Fehler war einfach gewesen, zu glauben, dass die Geschichte mir dort zuflöge und sie kam nie bei mir an. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen, ich habe den Totengräber gehabt, den sie im Dorf nur das Pferd nennen. Ich hatte den Pfarrer, der die letzten Worte gesprochen hat bei diesen Exhumierungen. Und weil ich einfach nicht genug mir im Vorfeld überlegt habe, weil ich nicht recherchiert habe, weil ich die Eckpunkte der Geschichte nicht kannte und weil ich nicht zahlenfest war in der ganzen Sache, habe ich mit vielen Leuten gesprochen, aber einfach nicht an der Geschichte gearbeitet. Und ich kam zurück mit einem Konvolut an Material. Ich hatte Heftseiten vollgeschrieben. Ich hatte unglaublich viele Interviews geführt und bin draufgekommen, ich kann mit dem allem nichts anfangen, weil jedes Mal, wenn ich das Gefühl hatte, ich versuche jetzt diese Person zu beschreiben, dann habe ich gemerkt, ich habe einfach zu wenig, ich nenne es einmal, ich hatte zu wenig Fett. Also die Personen sind alle viel zu blass geblieben, es gab keinen ordentlichen Erzählstrang, ich wusste eigentlich nicht, was ich erzählen soll. Ich habe dann etwas zusammengeschrieben, es waren viele Seiten, es war leider keine Geschichte, das hat dann auch die Datumredaktion so gesehen und hat diese eine Geschichte nie publiziert. Es war vielleicht mein größter Fehler, es war vor allem meine größte Lektion. Es reicht nicht nur, an einen Ort hinzufahren. Man muss wissen, was man dort sucht, wenn man es finden will.
Eva, das fühlt sich nach Abschied an, das fühlt sich nach Umarmung an. Wir wissen beide, wir können das nicht tun. Dann herrschte Stille. Das darf nicht sein in einem Radio, in einem Audioformat. Die Menschen glaubten, es ist vorbei und schalteten weg. Wir umarmen einander sozusagen sprechend.
Das sei hier getan.
Alles, alles Gute.
Danke, lieber Stefan.
Und dir vielen Dank.
Herzensprojekt.
Manche von uns haben nur Datum im Kopf. Andere haben entweder vieles im Kopf oder viele Köpfe. Ich darf begrüßen unseren Textchef Anatol Wittuch.
Hallo.
Anatol, dein Job bei uns ist das Arbeiten mit Autorinnen, mit Autoren an Texten.
Ja, so ist es.
Das vor den Kopf stoßen selbiger.
Im schlimmsten Fall das vor den Kopf stoßen, im idealen Fall einfach eine Zusammenarbeit, die sie stärkt und ihnen das Gefühl gibt, dass der Text gut wird, was ja in den allermeisten Fällen auch der Fall ist.
Derzeit hast du nebenher aber auch ein Buchprojekt laufen.
Ja, so ist es, genau. Ich arbeite mit dem Paul Chaim Eisenberg, mit dem Oberrabbiner der österreichischen jüdischen Kultusgemeinde, der aber schon in Ruhestand ist seit ein paar Jahren. Dem helfe ich bei der Arbeit an seinem Buch. Das heißt, ich gehe mit ihm die Notizen durch, die er sich dafür gemacht hat und überlege mit ihm gemeinsam, was in das Buch rein soll und was nicht. Das Buch soll heißen Das ABC der jüdischen Weisheit und ist schon das zweite Buch, das er im Brandstätter Verlag herausbringen wird. Und in dem er sozusagen eine Art von Mischung aus einerseits jüdischen Anekdoten und andererseits auch Dingen, die man als Weisheiten bezeichnen könnte, herausbringt. Das erste Buch hat sich, glaube ich, sehr gut verkauft und ist auch sehr lustig. Und ich hoffe, das zweite wird auch lustig werden.
Er erzählt dir da die Hälfte der Zeit, so hast du mir das im Troquet bei einer Apfeltat erzählt, Witze.
Ja, das ist ganz richtig. Er erzählt sehr gerne Witze, wobei er auch immer wieder dazu sagt, dass sich sein Humor ein bisschen verändert hat in den letzten Jahren. Also, dass er früher sehr gerne und hauptsächlich auch im Fernsehen Witze erzählt hat. Er war ja mal beim Hermes Fettberg in der netten Light Show in den 90er Jahren. Das ist auch etwas, was man auf YouTube nachschauen kann und was sehr unterhaltsam ist, sein Auftritt dort. Und dann war er irgendwann auch bei Stermann und Grissemann in der Sendung zu Gast. Und er sagt, mittlerweile ist es ihm eigentlich wichtiger, Anekdoten zu erzählen, die zwar humorvoll sind, aber die auch in irgendeiner Form eine Message transportieren oder einen Einblick in jüdisches Leben oder jüdische Weisheit geben, anstatt sozusagen nur auf die Pointe zu gehen und den Witz nur um des Witzes willen zu erzählen. Und so versucht er auch, das Buch zu gestalten und hat mich sozusagen als Gegenüber, um mit ihm gemeinsam zu überlegen, wie baut man das am besten und was soll da rein.
Und da testet er sozusagen auch an dir aus, was ist eine schlaue Weisheit, die sehr gut funktioniert, was ist ein guter Witz.
Genau, er erzählt mir die Sachen und meistens sagt er dann, gefällt's dir oder gefällt's dir nicht, aber reinkommt's auf jeden Fall.
Erzähl uns einen Eisenberg-Schmäh.
Es gibt diese berühmten Ruderbootrennen, wo die Universitätsmannschaften von Oxford und von Cambridge gegeneinander antreten. Sagt ihr wahrscheinlich was, oder?
Yes.
Genau. Und manchmal nehmen da auch andere Teams dran teil. Manchmal ist auch ein Team von Harvard dabei. Und irgendwann formiert sich ein Team von der jüdischen Yeshiva University, um auch an diesem Rennen teilzunehmen. Und nehmen teil, aber leider werden sie Letzte. Und das geht ein paar Jahre so und machen sie den letzten Platz und denken sich irgendwie, irgendwas läuft da schief, sie müssen was dran ändern. Also schicken sie einen Spion zum Training von Oxford, um zu schauen, wie die das dort machen. Und dann kommt der Spion zurück und sagt, so, jetzt habe ich herausgefunden, was der Punkt ist, um den es geht. Es ist offenbar besser, wenn nur einer den Takt vorgibt und die anderen 8 rudern. Das ist ein sehr netter Witz, finde ich, weil er diese Art von sozusagen selbstkritischem und selbstironischem Humor sehr gut ausdrückt, der für den jüdischen Humor irgendwie charakteristisch ist und die gute jüdische Witze auszeichnet, aus meiner Sicht.
Es gibt jüdische Witze, die dürfen ist so ein großes Wort, aber die nur jüdische Menschen erzählen sollten.
Ja, das ist ein interessantes Thema, weil genau darüber rede ich mit dem Rabbi Paul, so möchte er von mir nämlich genannt werden, im Zuge unserer Treffen auch immer wieder. Das ist auch ein Thema, das er angesprochen hat, weil sich natürlich bei jüdischen Witzen immer die Frage stellt, was daran ist antisemitisch oder nicht antisemitisch. Eine wesentliche Unterscheidung ist tatsächlich auch die Art und Weise, wie ein Witz erzählt wird und von wem er mit welcher Intention erzählt wird. Also natürlich gibt es einfach sozusagen dumme, rassistische oder abwertende Witze, bei denen klar ist, dass sie einfach nur dass es keine guten Witze sind und dass es auch keine jüdischen Witze sind in der Hinsicht, sondern man die dann eher als Judenwitze bezeichnen würde, so wie sie in der Nazizeit erzählt wurden. Oder von vielen Leuten sicher auch heute immer noch erzählt werden. Und davon zu unterscheiden ist eben diese Art von jüdischem Humor, der aber oft eine selbstkritische Note enthält und wo dann eben die Frage ist, wie wird das transportiert und von wem wird es in welcher Weise erzählt. Und da sagt der Rabbi Paul halt immer, es gibt gewisse Witze, die darf nur er erzählen. Und er meint das natürlich auch mit einem Augenzwinkern, weil es ist ja klar, dass Witze sich weiter verbreiten, gerade die guten irgendwie. Aber ich glaube, es ist schon ein ganz interessanter Punkt, weil es auch verdeutlicht, dass Witze erzählen etwas mit Taktgefühl zu tun hat. Ich finde mehr mit Taktgefühl als mit einer Art von Political Correctness, wo sich immer ganz klar die Linien ziehen lassen, was ist erlaubt oder was ist nicht erlaubt, weil Humor spielt sich immer in irgendeiner Art von Grenzgebiet ab und es geht immer um eine Art von Überschreitung oder zumindest Antastung von Tabus, sonst ist es nicht lustig. Gleichzeitig bedeutet das aber, dass man sozusagen das Taktgefühl mitbringen muss, um zu entscheiden, in welche Situation, von wem erzählt und vor welchem Publikum erzählt, ist ein Witz ein guter eine gute und humorvolle Sache oder kann eine Art Waffe sein, die die Vorurteile transportiert oder verstärken soll. Und das ist gerade bei diesen jüdischen Witzen natürlich nicht die Idee oder der Hintergrund davon.
Das klingt schon kompliziert genug, wenn man jetzt noch dazu denkt, wie man auf einen Witz reagiert. Mhm. Und das Taktgefühl, das es hier braucht, um zu wissen, wann man auf welche Weise möglichst nicht lacht und wann schon.
Also ich glaube, lachen darf man schon immer über einen guten Witz. Das ist ja auch ein Kompliment an denjenigen, der es erzählt
hat. Natürlich darf man über einen guten Witz lachen. Ja, das ist ja auch gar nicht das Problem. Das Problem scheint mir zu sein, wie reagiert man auf einen schlechten Schmäh, ne? Auf einen schlechten Witz.
Das stimmt.
Wie lacht man, wenn es nicht lustig ist?
Wie lacht man, wenn es nicht lustig ist oder wenn man das Gefühl hat, man lacht unter dem Niveau irgendwie? Also es gibt ja auch Dinge, die einen spontan zum Lachen reizen, obwohl man sie eigentlich nicht wirklich lustig findet. Es gibt ja auch diese Schere im Kopf da dazwischen quasi. Ja, das ist natürlich schwierig, darauf habe ich auch keine Antwort. Vielleicht ist das eine jüdische Weisheit, die der Rabbi Paul dann in sein Buch verpacken wird.
Anatol, vielen Dank für dein Dasein weit über diesen Podcast hinaus.
Gerne.
Die Wette.
Ja, ich habe verloren. Anfang Oktober habe ich im Rahmen der Wette hier im Datum Kosmos gewettet, dass Herbert Kickl am 1.1. nicht mehr als Innenminister im Amt sein wird. Herr Marc Mitterhuber, Sie haben ihn vielleicht im November, in der Novemberfolge gehört, hat die Wette angenommen, hat sich dagegen gestellt, hat gesagt, nein, der bleibt, der wird nicht zurücktreten müssen oder stürzen mit dem Jahreswechsel. Mitterhuber hatte recht, ich hatte Unrecht, er gewinnt ein Jahresabo. Und das ist würdig und recht. Zur nächsten Wette. Ich wette, dass mit dem 1.6.2019 der österreichische Innenminister nicht mehr Herbert Kickl heißen wird. Wenn Sie die Wette annehmen, dann schreiben Sie mir an kosmos@datum.at. Die Wettbedingungen sind sehr einfach. Wenn Sie gewinnen, dann schenke ich Ihnen ein Datum-Jahresabo bzw. einer Person Ihrer Wahl. Umgekehrt, wenn ich gewinnen sollte und Herr Kickl im 1. Juni 2019 nicht mehr im Amt ist, dann verschenken Sie ein Datum-Jahresabo. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, das war's. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen, die 6. Folge des Podcasts Datum Kosmos. Sollte er Ihnen Lust gemacht haben auf das Magazin, gehen Sie in die Trafik, gehen Sie zur Buchhändlerin Ihres Vertrauens oder schauen Sie auf datum.at. Dort können Sie sich die aktuelle Ausgabe bestellen. Sollten Sie Lust haben, bei der nächsten Ausgabenfeier bei uns in der Redaktion dabei zu sein, sie findet am 28. Februar statt, dann schreiben Sie uns an kosmos@datum.at. In diesem Rahmen, meine Kollegin, die Eva Konzert, hat es vorhin schon erwähnt, wird auch der Preis verliehen an das Datum Talent 2018. Bis zum 7. Februar können Sie online noch abstimmen. Mir bleibt nichts als Dank für die heutigen Studiogäste bzw. Redaktionsgäste und Dank an unseren Producer Peter Kollreider von der Audioboutique Hörwinkel. Mein Name ist Stefan Apfel, Sie hörten den Podcast Datum Kosmos und wir lesen, wir hören voneinander auf der anderen Seite der Zeit. Thank you.